Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures neuen KI-Lieblingspodcasts, Layer 8.9. Hallo Barbara!
Hallo Jochen, da sind wir wieder für euch.
Ja, wir sind zurück, we are back. Ich frage mich seit einiger Zeit, wenn ich mir so anhöre, wie die Menschen auf KI reagieren und sich angucken, was so an Output da herauspurzelt. Was denn wohl so meine Mitmenschen über KI denken? Weil ganz viele hören sich so an, als hätten wir hier jetzt tatsächlich einen Außerirdischen geschaffen, der demnächst dann als wohlwollende Gottheit über unseren Köpfen schwebt, sprich Stichwort AGI, und uns dann alle erlösen wird. Bitte, vielleicht sollten diese Menschen sich mehr mit dem Papst beschäftigen wie mit KI. Aber trotzdem bleibt die große Frage: Kann KI eigentlich denken?
Mhm.
Weil diese Erwartung, mit der wir da rangehen, und die Menschen sitzen da so, was kann das Ding und was denkt es und was kommt heraus? Und dann gibt es ja auch natürlich noch irgendwelche Features, die das so ein bisschen unterstützen. Finde die ganz spannend, die Frage, und ich kann auch verstehen, dass andere sie auch stellen. Vielleicht müssen wir da irgendwie mal einen Schritt zurückgehen nochmal. Wir haben das zwar sehr ausführlich in unserer Erklärbär-Folge zu den KI-Basics gehabt, aber ich glaube, wir brauchen das jetzt als Grundlage mal. Also der Ursprung dieses Begriffs, dieses künstliche Intelligenz. Wo kommt das eigentlich her und warum hört sich das an, als würde man da versuchen, einen Menschen zu kreieren, einen künstlichen?
Dadurch, dass der Begriff ja historisch ist, ja künstliche Intelligenz der älteste, den wir haben, also die Artificial Intelligence. Übrigens ist der Begriff so alt, dass die künstliche Intelligenz und die Idee einer Sparks of Intelligence natürlich viel, viel älter ist. Also deswegen, vielleicht hat es einen Grund, warum Mathematiker gern auch Philosophie oder standardmäßig sogar früher Mathematik und Philosophie studiert haben. Übrigens, kleiner Spoiler und Dank denn an meine große LinkedIn-Crowd, denn als die Papstwahl war, war mein LinkedIn-Nachrichtenfach natürlich voll mit der Info, der neue Papst hat Theologie und Mathe studiert. Also Shoutout an alle, die mich quasi up-to-date gehalten haben. Ich war auf der Yogamatte und bin dann aufgewacht zum, oh, wir haben einen neuen Papst und der war Mathematiker. Also warum erzähle ich euch das? Schickt mir gerne LinkedIn-Nachrichten, aber viel interessanter ist, wie eng eigentlich Mathematik und Philosophie und Theologie zusammenhängen. Und auch wenn ich jetzt wahrscheinlich wieder diversen Kolleginnen und Kollegen auf die Füße trete, Mathematik ist halt sehr viel mehr Geisteswissenschaft als Naturwissenschaft. Wir sind eine Hilfswissenschaft. Warum ist das wichtig, dass ihr das versteht? Historisch bedingt ist dieser Begriff eine Idee gewesen, eine echte künstliche, also der Schwerpunkt der Artificial Intelligence liegt auf künstlich, nicht auf Intelligenz. Sondern die Idee war wirklich eben unter anderem eben Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre von großen Mathematikern und Physikern, hey, könnten doch eigentlich cool, wenn wir sowas Künstliches bauen könnten. Ja, also wir kommen gerade aus dem Zweiten Weltkrieg, Enigma, Verschlüsselungstechnik, die UK knackt die Enigma, Gott sei Dank. Wir kommen eben aus so einer Idee, boah, die Maschine kann so viel mächtiger sein als wir auch. Also was kann die uns alles Cooles abnehmen? Also im Zeitalter der Industrialisierung, die Maschine macht unser Leben besser. Dann sehen wir die dunklen Seiten der Maschinen in zwei Kriegen. Dann sehen wir aber auch so eben Verschlüsselungstechnik und realisieren, vielleicht gibt es Maschinen, die besser sind als wir, die Sachen besser können als wir. Und so ist die Geburtsstunde, also sehr philosophisch getrieben von dieser Idee, besser reproduzierbar zu machen. Und die Idee der Mathematik, warum bin ich eine wandelnde Hilfswissenschaft, weil ich habe ja noch Psychologie mit Schwerpunkt Verhalten studiert, nochmal so eine Hilfswissenschaft. Wir sind ja nur dazu da, Sachverhalte in Sprache, Formel zu übersetzen, um sie voll reproduzierbar zu machen. Und so ist eigentlich die Idee der künstlichen Intelligenz entstanden, mit Fokus auf künstlich, nicht auf, und das ist aber heute in dem Durchbruch von der Gen-AI-Zeitalter so als die Idee, als will man den Menschen nachbauen, ausbauen. Nee, wir kamen immer aus der Idee, künstlich Intelligenz zu erschaffen. Jetzt ist aber vielleicht ein kleines Problem, wer Mathe studiert, studiert nicht Sprache. Das heißt nochmal kurzum, das ist heute noch ein Problem, wir sind auch sehr kreativ, wenn wir Dinge benamen. Du nimmst natürlich, um dieses Begrifflichkeit der Mathematik anderen Leuten näher zu bringen, entlehnst du Begriffe aus anderen Bereichen. Und in dem Fall halt meistens der Philosophie, der Psychologie. Und so kommen viele dieser Begriffe, egal ob es ein neuronales Netz ist, die künstliche Intelligenz, der Chatbot, All solche Begriffe sind entlehnt, aber auch unsere Varianten, kennt ihr heute auch schon, Reasoning-Modellen, sind entlehnt aus Sprachen oder aus Fachgebieten, die nicht die Mathematik sind, weil auch ich darf ja auf LinkedIn nicht in Formelsprache schreiben mit euch. Und das ist, da haben wir also zwei große Dinge. Einmal diese sehr philosophische Idee, zusammen mit Begriffen, die diese Disziplin sich überall zusammenklaut, irgendwie erklärlich zu machen, was wir da ja künstlich tun, weil zurück, wir sind ja eine Hilfswissenschaft. Die Mathematik, wenn ich sie in der Physik, von mir ist in der Astrophysik einsetze und irgendwelche Planeten berechne, dann ist es natürlich nachvollziehbar. Also wenn wir mathematische Dinge sortieren, organisieren, die dann in Code übersetzen, die ihr heute als Large Language Modelle kennt. Das ist halt schon sehr, sehr nicht greifbar. Und das führt eben in vielen Aspekten zu diesem Vollkonfusierung, dass du denkst, ah, okay, das ist jetzt die künstliche Intelligenz, die schlauer ist als ich, besser ist als ich und über mir schwebt, mehr als jede spirituelle Wesensheit.
Ja, also die Verwendung dieser verschiedenen Begriffe, diese Entlehnungen, führt halt auch so ein bisschen zu dieser Illusion, dass man da tatsächlich quasi ein neuronales Netzwerk, also wie im Gehirn, in den Fingern hat. Und der Laie bleibt dann an diesen Begriffen hängen, weil sie ein Bild erzeugen im Kopf. Und dann verfolgst du dieses Bild weiter. Und Sprache ist sehr, sehr mächtig in unserem Alltag. Und man neigt sehr schnell dazu, Vorurteile jemandem gegenüber zu entwickeln, je nachdem, wie der sich ausdrückt. Also ich sage das jetzt mal sehr platt. Wenn sich jemand sehr einfach ausdrückt, dann neigen wir dazu, den für dumm zu halten. Also wir verbinden Sprache und die Fähigkeit, sich auszudrücken, intuitiv mit Intelligenz. Das ist in einer gewissen Form auch sicherlich nachvollziehbar. Und ich glaube, dass das den Boden dafür legt, dass diese Illusion so fruchtbar ist und gedeiht, weil du machst ein Chatfenster auf und sprichst mit so einem Transformer-Modell, du sprichst mit einem LLM und das Ding antwortet in einer unglaublichen Eloquenz und Selbstsicherheit. Ich meine, woher kommt dieser Spruch, fake it until you make it? Ne? Irgendwelche Blender schaffen es auch in der Unternehmenswelt weit, wenn sie von nichts eine Ahnung haben, sich aber so anhören, als hätten sie eine Ahnung von allem. Und genauso, ja, ist das im Prinzip, so werden wir in Anführungszeichen in diese Illusion hineingetrieben, dass wir da eine echte Intelligenz auf der anderen Seite haben. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das Marketing der großen Big-Tech-Unternehmen tut da ja sein Bestes dazu. Also wenn jemand wie OpenAI ankündigt, ja, wir machen jetzt für 20.000 US-Dollar ein Bot in PhD-Level-Qualität, ja, dann sitzt du als Laie da und denkst ja so, boah, echt, jetzt gibt's schon einen Doktor aus der Dose?
Genau, also der Standardspruch ist halt, also vielmehr die Standardaussage, die ich ja auch immer treffe, Eloquenz ist nicht Intelligenz, wir messen aber genau Intelligenz in Eloquenz. Problematik, natürlich ist das neuronale Netz, das haben sich mal sehr schlaue Leute ausgedacht und die waren natürlich inspiriert zurück von einem Gehirn neuronalen Strukturen. Das ist halt das, aber die Quelle der Inspiration und das Naming und wie es dann gebaut ist, sind halt zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und das, was du gerade schilderst, ist ja so dieses, boah, jetzt gibt's den Doktor aus der Dose, wird also nicht nur ja vom Marketing der Firmen gemacht, sondern wir haben ja auch noch ganz viele AI-Influencer, die auch diese deterministische oder mechanische Sprachwelt übernehmen für ein System, was so komplex ist, dass selbst der Vollprofi immer sagen muss, also ich habe ja noch von begrenzt viel Ahnung. Das sorgt für leichte Chaos und damit hast du halt auf der einen Seite die Seite, die sagen ja, okay, geil, Intelligenz aus der Dose. Das wird verlautstärkt durch massiv laute Stimmen, die sagen, ja, es ist so. Und auf der anderen Seite der Profi sagt so, so nicht, aber und dann fängst du halt eine sehr, sehr komplexe Argumentation an, stellst beim Schreiben deines LinkedIn-Postes selber fest, okay, da muss ja ein Newsletter drüber schreiben und eine ganze Podcast-Folge machen, so ungefähr, und hast im Prinzip auch das Aufmerksamkeits-Game schon verloren, ja, und bist dann selber, okay, jetzt muss ich halt auch irgendwie was Knackiges dazu sagen, meistens eher ein Lass den Scheiß, ist doch so, weil du in dieser Absurdistan der Argumentationen halt schwierig auch dann wirklich einen Punkt setzen kannst. Moment, das ist richtig, das ist auch richtig, aber das können wir nicht 100% verstehen. Und das ist Schmarren in der Interpretation, ist nicht so ganz in der Aufmerksamkeitsökonomie das Trivialste.
Das ist wohl wahr. Ja, und was mich persönlich auch schon lange beschäftigt, wenn ich als Laie mal so Paper durchblättere, sie durchlese, mir anschaue und angucke, ah, was tun sie denn da? Da hat man als Laie manchmal so ein bisschen das Gefühl, man sitzt vor einer Versammlung von Frankensteins, die da irgendwas geschaffen haben. Und jetzt setzen sie sich mit der Lupe hin und untersuchen erstmal, was sie denn da eigentlich geschaffen haben. Ja, weil viele Sachen sich quasi damit beschäftigen, so wie reagiert ein Modell, wenn dann das und dann kommt da was dabei raus und dann, es kann das. Ja, ne? Das wirkt für Außenstehende ein wenig befremdlich.
Das kann ich nachvollziehen, dass das befremdlich wirkt. Es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, wenn du etwas seit 20 Jahren professionell genauso tust, dass du denkst so, ja, ich weiß, das ist ein bisschen strange, was wir hier tun. Ich möchte mal mit einem anderen Beispiel um die Ecke kommen. Als Frau und besonders, wenn du viele Freundinnen und Frauen in deinem Familien- oder Freundeskreis hast, dann hast du, dann kennst du das Thema, Achtung, liebe Jungs, jetzt wird's hier so ein bisschen, wir werden kurz weibliche Gesundheitsthemen, Thema Regelschmerzen. Das heißt, es ist etwas, was dir in deiner als Frau relativ bekannt ist. Du merkst auch schon, da leiden manche massiv drunter. Da denkt sich die ganze weibliche Bevölkerung, das kann ja nicht sein, warum haben wir da keine Forschung dazu? Und heute sprechen wir in einer bestimmten anderen Selbstverständlichkeit zum Beispiel über Endometriose. Also das heißt, es gibt eine Diagnose. Diese Diagnose war vor 40 Jahren, stell dich nicht so an. Die war selbst vor 20 Jahren, stell dich nicht so an. Und die war teilweise vor 5 Jahren noch ein, jetzt stell dich nicht so an, wo ist dein verdammtes Problem? Wenn du jetzt also mit einer etwas medizinerischen Sicht auf solche Sachen guckst und überlegst, okay, wir verstehen ja heute noch nicht mal, wie unser Gehirn funktioniert. Wir wissen manchmal auch noch nicht, wo kommt dieser ominöse Krebs her. Manche Krankheiten sind nicht erforscht, aber wir haben noch nicht mal einen Namen dafür. Da sehen wir, wenn es sich um die Medizin handelt, okay, Moment, also wir haben ein Symptom und versuchen, die Diagnose zu erstellen. Und jetzt kommt diese Konfusion, ja, Moment mal. Aber ihr habt doch diese Modelle gebaut. Ja, haben wir, aber wir haben sie halt nur gebaut, indem wir sie geschafft haben, zum Laufen zu bekommen, mit der skurrilen Nummer, dass wir mit erstens einem großen Regel, einem großen Gesetz fast schon der Mathematik gebrochen haben, nämlich einfache Mathematik auf einfache Probleme. Und in dem Fall hat man sehr, sehr komplexe Mathematik auf ein sehr einfaches Problem geworfen. Und man ist halt wirklich sehr iterativ vorgegangen und dann saß man da irgendwann da und denkt sich, Alter, das mit dem Deep Learning, das funktioniert mega. Aber wir reden ja nicht umsonst um Hidden Layers, weil wir es halt nicht wissen, was genau da drin vorgeht. Wir reden nicht umsonst von, dass ein Deep Learning und insbesondere ein LLM ein Blackbox-Algorithmus ist. Nicht, weil wir nicht in der Lage sind, die Komplexität nicht nachzuvollziehen, sondern weil uns der ominöse mathematische Rückbeweis fehlt und wir noch ein großes Fragezeichen haben, ist ein Deep Learning mathematisch chaotisch, was heißt, wir werden nie Mathematik dafür finden, also es gibt keine mathematische Erklärung. Und damit wirkt das halt total skurril. Es gibt den Frankensteiner Bauer, der aber nicht weiß, was er gebaut hat. Der müsste doch aber genau wissen. Ja, in dem Fall ist ein quasi schon fast skurriler Scherz der Geschichte passiert. Wir haben Sachen gebaut, die verdammt viel menschlicher sind, als wir sind. Und deswegen, wer mir folgt, weiß, dass ich ja ganz gerne auch schon mal sage, hallo, hier ist Ihr AI-Therapist. Also ich bin ja quasi Therapieinstanz für die AI, weil die muss dann mal mir quasi mal kurz auf die Couch. Weil wir halt wirklich krasser näher bei der Arbeit mit solchen Modellen an der Medizin dran sind, als an der klassischen Wissenschaft, wie wir in der Physik oder in der Biologie argumentieren. Ist skurril, weiß ich, ist strange, ist aber für mich auch echt so normal geworden, dass ich da manchmal auch wirklich mit der Nase draufgestoßen worden bin, wie das auf andere Leute wirken muss. Aber das ist der einfache Grund. Und deswegen, wir wissen verdammt viel, aber es hat halt nie diese Komponente, und das merkst du halt auch, der Mensch will halt eine deterministische Aussage, Lampel, jetzt sag mir doch, dass es so rum ist und wenn ich diesen Prozess 20 Mal wiederhole, kommt das Gleiche raus. Nee, ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, so haut es nicht hin. Wenn du jedes Mal die gleichen Lottozahlen spielst, heißt das noch lang nicht, dass du den Jackpot gewinnen kannst. Herzlich willkommen in der Welt der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Ja, du hast den Blackbox-Algorithmus erwähnt und dass man keinen mathematischen Beweis dafür findet. Also ist das ist die Erklärung eines Blackbox-Algorithmus?
Okay. Also in dem Fall ist es so, dass könnt ihr euch das so vorstellen, das Deep Learning haben wir zum Laufen gebracht. Wir wissen auch sehr genau, was da drin funktioniert. Also es ist nicht so, ja, also wir wissen relativ schon, wie sowas abläuft. Aber wir können eben den mathematischen Rückbeweis nicht führen. Und wir können eben, manchmal gibt es, vielleicht habt ihr schon mal von dem Three-Person- oder Three-Planets-Problems gehört oder Three-Person-Problem gehört. Es gibt für ganz bestimmte Probleme keinen mathematischen Ausdruck. Und das sind auch die Millennium-Problems. Also es gibt eine ganze Liste von Dingen, da haben wir keine geile Mathe für. Nehmt von mir aus das Ende der Primzahlen. Also was die letzte höchste Primzahl oder worauf endet Pi oder sowas. Da akzeptieren wir das, weil das jetzt irgendwie nicht so mit unserem alltäglichen Leben scheinbar zu tun hat. Aber diese Sachen haben wir in der Mathematik immer wieder, dass es dafür rein aus der aktuellen Stand der Forschung der Mathematik keine Lösung für gibt. Ist übrigens gut für euch, dass es manchmal so ist, weil sonst hätten wir ein Verschlüsselungstechnikproblem bei Quantencomputern. Weil wenn wir immer knackbare Mathematik haben, dann würden wir auch irgendwann im Final nichts mehr verschlüsseln können. Aber das heißt, es gibt eine positive und eine negative Seite. Aber ja, es ist ein bisschen skurril. Da fehlt uns das Pfeilchen in die andere Richtung.
Okay. Bisschen, ich überlege jetzt gerade, weil wenn man in die Physik reinschaut und man schaut eben in die Quantenphysik und in die experimentelle Physik, da werden ja auch ganz oft Erklärungen für unsere Welt gesucht und Annahmen getroffen für Dinge, die wir uns noch nicht erklären können. Kann man das da irgendwie ein bisschen vergleichen damit?
Genau, also und das ist halt immer so, wenn du, die Mathematik ist ja quasi die Hilfswissenschaft, die Physik, Quantenphysik oder sonst irgendwas jemanden unterstützt, enabled das Ganze in einer formellen Sprache auszudrücken. Und wenn wir sagen, wir haben die Mathematik noch nicht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Variante 1, sie existiert wirklich nicht. Variante 2, wir waren einfach noch nicht schlau genug dafür. Beide Fälle sind vorhanden, aber wie gesagt, es ist gar nicht so ungewöhnlich, nur es hat halt, und das ist, glaube ich, so, dass das, was so strange ist. Jetzt sind wir mal ehrlich, wann hast du in deinem realen Leben ein quantenphysikalisches Problem, außer wenn jemand einen schlechten Witz über Schrödingers Katze macht? Das hat ja mit deiner Realität nichts zu tun im Arbeitsleben. Und jetzt hast du aber in deinem täglichen Leben mit einem Large Language Modell zu tun, was, ich sage ja immer wieder, es ist Mathe in Code. Und dass ständig Non-Techies, Non-Mathematiker und Physiker alle diese Scheiße erklären, wo wir sagen, Alter, Entschuldigung, das mathematisch unmöglich und die Mathe haben wir nicht. Das sorgt halt genau für diesen Eindruck, so kombiniert mit, dass es, glaube ich, genügend Leute gibt, die leider durch schlechte Mathelehrer und Mathelehrerin bei dem Begriff Mathe alleine eine posttraumatische Störung ausgelöst bekommen, was mir im Herzen wehtut. Falls es euch beruhigt, auch ich hatte leider mehr schlechte davon als gute. Aber das ist halt so dieses, das bisher war das halt auch immer, wir hatten ja auch schon mal Folge, so mal das Stichwort Invisible Technology, bisher war es halt nie, du warst halt immer nur Konsument unserer Welt. Ja, egal, ob es ein Google Maps war oder dein, aber guck dir doch mal an, wenn der Algorithmus, ich meine, hey, wir kennen das alles, LinkedIn, Facebook, Instagram, irgendjemand, TikTok, jede Social Media Plattform. Angenommen, die dreht was am Algorithmus, dann sind unsere ganzen Feeds voll von was das für ein Schrott ist, dass sie jetzt den Algorithmus geändert haben. Das heißt, ihr hattet schon immer mit dazu zu tun. Nur ihr habt es nie, ihr wart halt immer Konsumenten, nie Produzenten. Und deswegen ist der AI-Transformationsaspekt auch so riesig. Denn insbesondere, also die letzte Entwicklung der Gen-AI, macht euch alle zu Produzenten, aber anders als in der Creator Economy, wo du quasi entscheiden konntest, ob du jetzt Influencer werden willst oder nicht, hast du eigentlich keine Wahl. Und damit bist du so ein bisschen so zwangs-AIisiert, ob du willst oder nicht in den nächsten paar Jahren. Und das stellt dich halt quasi vor die Hürde, dass diese Dinge einfach nicht so funktionieren wie klassische Software. Hilft das so ein bisschen mein Verständnis?
Ja, ja. Ich denke schon. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen geht das genauso. Sein Beitrag zu diesem ganzen Kontext und diesem ganzen Problem, dass können KIs wirklich denken, dieser Fehlannahme, dieses Gleis, auf das man da gerät, das Falsche, trägt natürlich auch dazu bei, dass wir auf so Funktionen stolpern wie jetzt das Reasoning. So getan wird, als könnten die denken und sie dann auch noch anfangen, ihre Gedankengänge angeblich mitzuteilen. Was ja nun auch nicht so ganz richtig ist.
Ja, das Reasoning ist halt im Prinzip auch da, wenn ihr euch anguckt, wie sind wir jetzt bei den neuen Klassen der Reasoning-Modellen? Naja, weil wir alle halt irgendwie angefangen haben, mit diesen Prompting-Techniques rumzuspielen, sogenannte Chain of Thought und Chain of Tree-Prompts zu bauen. Das hat so gut funktioniert, dass sich dann die Modellbauenden hingesetzt haben und überlegt haben, ah, ganz cool, könnten wir eigentlich ja mal nachbauen. Und dann festgestellt haben, ah, cool, das können wir nicht nur in einer Prompting-Technik umbauen, sondern schmeißen mal eine Runde Mathe, in dem Fall Reinforcement Learning, splitten Anfragen auf, schmeißen vielleicht nochmal irgendwie ein schickes Bäumchen durch die Gegend. Der Baum ist übrigens in dem Fall auch, so ein Tree ist auch so eine Matheformel. Davon haben wir übrigens diverse. Machen die, und das ist also sehr viel Wahrscheinlichkeitsrechnung mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber wir müssen ja irgendwie dem armen Nutzenden auch noch erklären, und das Modell muss ich vielleicht auch selber, weil es ja trotzdem wieder quasi eigentlich sprachbasiert arbeitet, da irgendwie auch noch durchnavigieren, und dann machen wir noch eine Ausgabe, was es da angeblich tut. Und diese Ausgabe, was es angeblich tut, ist auch nicht komplett off. Also wenn das Ding dir sagt, es recherchiert gerade im Internet, dann tut es das. Aber ob jetzt die Quelle wirklich existiert, fängt schon schwierig. Und bei dem Begriff, ich denke da mal drüber nach, das ist nicht unser menschliches, wobei, das ist auch das Nächste, wir wissen ja noch nicht mal, wie wir Menschen denken, deswegen ist hier die Diskussion, wie denkt das Modell, ja, wer weiß denn so genau, wie wir wirklich denken, auch so ein bisschen abstrus, aber das, was wir unter das Modell denkt nach verstehen, also unsere Interpretation dieses Wortes, das Modell denkt nach, ist halt mal so richtig off. Es rechnet verschiedene Varianten in Token-Functions durch und schmeißt den Output hin, wäre die eigentliche Aussage, und hat wahrscheinlich ein Reinforcement Learning beim Claude 3.7 sicherlich sowas wie eine Monte Carlo Tree Search laufen haben lassen. Schöne, intellektuell anspruchsvolle Mathematik zur späten Nachtstunde. Abgekürzt mit, ich denke drüber nach.
Okay, jetzt haben wir viele, viele Begriffe an den Kopf geworfen gekriegt. Wir haben das Reinforcement Learning gehabt. Wir hatten Monaco.
Monte Carlo.
Es war nicht Monaco, es war Monte Carlo.
Ist aber nach der Idee entstanden, weil es aus der Spieltheorie kommt, nach einem sehr berühmten Casino, Monte Carlo.
Genau, und wir hatten den Tree. Den hatten wir vorweg schon mal. Das ist ein Entscheidungsbaum.
Das ist eine Variante eines Entscheidungsbaums. Immer Bäumchen kennt ihr. Wir haben ganz viele von diesen Bäumen, die man schmeißen kann. Aber quasi immer, wenn man so Sachen quasi im Pfade aufteilen will, dann ist eine Variante, das zu machen, eben über Bäume. Die Monte Carlo Tree Search ist eine Sondervariante eines dieser Bäume, nämlich kombiniert mit so einer Simulation. Linksrum, rechtsrum. Also stellt euch eine sehr einfache Variante. Okay, das ist, Gottes Willen, da werden wir böse Zuschriften bekommen. Ich erkläre es mal so rum. Stellt euch vor, ihr überlegt, ob jetzt der Weg linksrum oder rechtsrum sinnvoller ist. Und ihr geht im Kopf so durch, wenn ich linksrum gehe, dann muss ich bei Tante Erna vorbei. Tante Erna drückt mir das Gespräch auf. Will ich nicht. Wenn ich rechtsrum gehe, muss ich aber beim Hubert vorbei. Da riecht's immer so nach komischen Gerüchen. Im Prinzip ist das so quasi so eine Vorsimulation. Macht jetzt linksrum oder rechtsrum mehr Sinn? Und das fällt mehr so in diese Monte Carlo Tree Search rein. Und das Reinforcement Learning ist die dritte Kategorie des Machine Learnings. Wir haben zwei große Gruppen, die wir lange hatten, und zwar das Supervised Non-Supervised Machine Learning. Und in den End 70ern, Anfang der 80er Jahre kam dann als dritte Kategorie des sogenannten maschinellen Lernens das Reinforcement Learning hinzu, was von der mechanischen Art der beiden anderen Machine Learnings ein bisschen anders funktioniert, aber eben immer noch im sogenannten maschinellen Lernen abläuft. Kurzum, es benutzt kein neuronales Netz im Hintergrund, und deswegen nennen wir es maschinelles Lernen.
Okay.
Außerdem haben wir eine Erklärbär-Folge. Ich glaube, Erklärbär-Folge ist 6 oder 7. Da haben wir eine Grafik für euch drin, da haben wir mehrere Worte drin. Da haben wir es auch erklärt.
Ja, da gibt es den großen Rundumschlag mit der Einführung in die Begriffswelt der künstlichen Intelligenz. Ja, wir haben vorhin in unserer Vorbereitung noch kurz über 4o gesprochen und über das Chaos, was dabei ausgelöst wird. Das passte thematisch hier auch ganz gut. Magst du mal kurz erklären, warum? Also was?
Außer, dass wir auch wieder mal eine Runde OpenAI bashen. Und das muss sein in so einer Folge. Nein, es passt thematisch deswegen ganz gut. Also 4o ist die aktuelle klassische Large-Language-Modell-Variante, die OpenAI euch anbietet, sowohl auf der Schnittstelle als auch in ChatGPT. Und sie kamen auf die Idee, dass sie den 4o verbessern möchten, weil sie nämlich in ihrer Research-Abteilung festgestellt haben, wir könnten ja mal rum quasi gehen. Weil sie haben da so ein paar neue Sachen entdeckt, die vielleicht ganz cool wären. Und damit haben sie dann einen neuen 4o, auch witzigerweise ganz, ganz begeistert angekündigt. Jo, und dann passierte das, was eigentlich nicht passieren soll. Alles ist schief gegangen, denn die letzte Iteration vom 4o hat keinen Prompt mehr gepasst. Die Outputs waren unterirdisch. Das Ding war nämlich nicht mehr nur eine helpful personality, also der hilfreiche Assistent, sondern wirklich so die Schleimspur in ganz extra groß. Hat alles, was du gesagt hast, echokammermäßig verstärkt hoch 3. Das ging so weit, jetzt müsst ihr euch die Kategorie, wer auf LinkedIn gelästert wird, interessiert das OpenAI nicht. Wenn die komplette Data-AI-Community auf X steil geht und fragt, was OpenAI gesoffen hat, selbst von den Leuten, die sonst alles beklatschen, dann kommt es dazu, dass es ein Model-Rollback gibt, das Generve auf Model X hat dann auch selben Altband erreicht. Daraufhin hat man einen Modell-Rollback gemacht, der aber immer noch nicht wirklich alles gefixt hat. Kurzum, die Extremspitzen sind raus, aber der VO ist immer noch überhilfreich. Die alten Prompts funktionieren teilweise nicht. Und das, was für viele Unternehmen auch, also ich will jetzt nicht hier hoffen, dass eure Unternehmen in einem JetGPT-Consumer-Tool arbeiten. Es betrifft auch, hat insbesondere auch die Schnittstellen betroffen. Das heißt, die Prompts, die davor evaluiert werden, haben im Großteil auch nicht mehr funktioniert. Und wie gesagt, ein Teil davon ist eben gekommen, weil man beim Research in OpenAI festgestellt hat, für bestimmte Use Cases, dass die Antworten, und jetzt kommt es zu dem nächsten Drama, für den User gefühlt besser waren. Und so kam man auf die Idee. Das heißt, nicht unbedingt ist die Output-Qualität fachlich gestiegen, sondern das Look and Feel quasi war besser. Und deswegen hat man diese komische Persönlichkeit ausgerollt. Ja, LLMs haben Persönlichkeiten. Wieder so ein Ding. Aber in dem Fall hat man halt ein Riesendrama verursacht, was auch ehrlicherweise bisher noch nicht immer gefixt ist. Also es geht so weit, dass ich in der Prompting School so ein Produkt, was wir haben, quasi wirklich Prompts gebaut habe, um das auszugleichen, damit unsere Kunden da jetzt irgendwie durchnavigieren können. Also deswegen, das ist ein echtes Problem und das ist halt auch sehr, sehr skurril, wenn du halt quasi deine Kunden informieren musst. Achtung, wir müssen da nochmal arbeiten und die denken sich dann wahrscheinlich auch, willst du jetzt eine Rechnung schubsen oder sowas? Ihr guckt mal in euer System rein, da ist was kaputt gegangen. Was? Wieso habt ihr es kaputt gemacht? Nee, war nicht wir. Das war OpenAI und wir wussten auch nichts davon.
Jetzt haben wir die Persönlichkeit von KI gehört, gerade wieder als Begriff von dir, das ist wieder so ein tolle Entlehnung aus der Biologie. Wie kann denn das keine Intelligenz haben, wenn es jetzt auch noch eine Persönlichkeit hat? Das ist ja ganz furchtbar.
Ah, das ist ganz schlimm, ne?
Ja, grässlich.
Grässlich.
Wie bitte tweakt man denn die Personality einer LLM?
Okay, das geht sogar noch viel älter. Wir hatten schon eine Persönlichkeit eines LLMs, da hatten wir den Begriff LLM mal noch nicht erfunden. Und das war sogar, bevor ich geboren bin. Und ich laufe ja hart auf die 50 zu. Zumindest also ganz hart, wenn es an meinen Patenkindern geht. Dabei habe ich nur 3,5 Jahre oder so. 1965, Weizenbaum baut Eliza. Das ist die Ur-Ur-Urgroßmutter von ChatGPT. Das ist unser allererster Chatbot, der damals, ich sage das immer wieder, weil ich es so cute finde, Chatterbot noch hieß. Das war kein LLM, das war ein regelbasierter Bot. Und selbst der glänzte eben schon, das war übrigens die erste Instanz, dass der Turing-Test nochmal angepasst werden musste, weil selbst dieser Chatterbot Eliza glänzte schon in der Interaktion mit einer Persönlichkeit. Persönlichkeiten hat zwei Komponente. Erstens vermenschlichen wir unheimlich gern jegliche Interaktion. Ich bash mich mal selbst. Ich habe jahrelang einen Hund gehabt. Es war natürlich das beste Wauze-Dauze der Welt mit dem süßesten. Und es macht übrigens ganz... Also wenn ich jetzt über Mac rede, dann ja, also über mein armes Hundetier, dann vermenschliche ich das auch. Also das heißt, das ist zum einen ist es eine neurobiologische Funktion, die wir wirklich im Hirncard hinterlegt haben. Das zweite ist, stellt euch vor, ihr seht einen Schauspieler in einem Film. Und es gibt eben Schauspieler, die spielen immer den Bösewicht. Und jetzt könnten wir allen Ernstes auf die Idee kommen, dass dieser Mensch im realen Leben so ist. Auch das zurück, eine Persönlichkeit ist im Prinzip ein Schauspieler, der etwas sehr gut vortäuschen kann, dass das seine Persönlichkeit ist. Und ich würde jetzt mal, keine Ahnung, wer ständig irgendwie immer den Bösewicht spielt, nicht unterstellen, dass sie irgendwie ein Bösewicht im realen Leben sind, sondern wahrscheinlich ziemlich sicher nicht. Das heißt, Persönlichkeit hat wiederum erstens nicht was mit Realität zu tun, zweitens nicht unbedingt was mit Intelligenz zu tun. Und damit die LLMs, sind sie auf Daten menschlichen Ursprungs trainiert. Und so, wenn ihr ein Buch lest, dann hat das ja auch irgendwie einen Vibe, eine Persönlichkeit. All diese Daten sind ja in diese LLMs mehr oder minder legal eingeflossen. Und damit hat das Ding von vornherein eine sehr menschliche Komponente und damit eine bestimmte Persönlichkeit. Das Ganze wird verstärkt durch die Parameter, die wir wählen, wie der Output ist, die System Prompts, wie mathematische, aber auch andere Layers konstruiert werden. Und deswegen hat dann jedes LLM repräsentiert die Ethik, die Moral, die Haltung ihrer Bauer. und eben auch bis zum bestimmten Grad eben Persönlichkeiten oder wir können Persönlichkeiten auch bauen. Das ist, warum zum Beispiel auch LLM so großartig sind für Persona-Bauen, Zielgruppen, Marktforschung. Das kann man alles super easy und geil nachbauen, weil sie eben halt so menschennah sind und für so eine oberflächliche Persönlichkeit, die natürlich keine Tiefe hat, funktioniert das. Und jetzt ist es so, dass wir auch wissen, dass bestimmte Persönlichkeitstypen halt besser ankommen. Die LLMs sind alle psychopathisch harmoniesüchtig. Und jetzt haben sie halt psychopathisch, weil sie kognitive Empathie können, ohne echte Empathie zu haben. Und harmoniesüchtig waren sie halt von vornherein totale People-Pleaser. Und das OpenAI-Update im 4.0 hat das halt wirklich durch die Decke gegroschen. Und wir sind hier in Deutschland unter uns. So richtig schöne Arschkriecher-Modell ist da draus geworden. So eine richtig schöne Arschkriecher-Persönlichkeit. Was dich jetzt in einem professionellen Ansatz nervt, aber wir wissen ja auch, dass diese Modelle privat verwendet werden und da gehen dann natürlich auch alle Alarmglocken an. Jetzt stellt euch vor, jemand ist in einer psychologischen Krise, vielleicht ist jemand gerade irgendwie nicht so gut drauf oder auch minderjährig und nutzt diese Modelle und dann hast du einen Echokammer-Effekt und erzählt dir, dass Magersucht ganz super ist, weil es dich nur zustimmend ist. Und das kann eben durch diese Persönlichkeit, die eben das Modell ummantelt und innenliegend ist, manipuliert sein. Und das ist in dem Fall, was bei 4.0 passiert ist.
Ja, also da machst du ein heftiges Thema auf. Also es gibt ja riesengroße Plattformen, die LLMs, stellenweise auch eigene Modelle und Variationen von anderen Modellen zur Verfügung stellen, damit du da dir deine KI-Freund, KI-Freundin, was auch immer zusammenbaust. Wir haben da ja schon, das ging ja schon durch die Presse, tatsächliche Todesfälle.
Ja. Bei Character AI ist da leider die Spitze der Nahrungskette. Ja. Und Meta will es jetzt auch bauen und OpenAI will auch noch ein Social Network aufbauen. Warum bloß?
Und das Heftige an der ganzen Geschichte ist, also auf der einen Seite durch diese Personality, die hier ja aus deiner Sicht und aus meiner Sicht und da OpenAI es zurückgerollt hat, aufgrund des Feedbacks, offensichtlich auch aus Sicht von OpenAI, eine negative Entwicklung in Anführungszeichen. Also es ist ja etwas, was man nicht will, weil wenn ich jetzt einen Text-Output generiere und der erzählt mir, das ist der tollste Text aller Zeiten und die tollste Idee aller Zeiten, das Ding ist mir einfach Rotz, das ist ja nicht das, was ich will. Ich will ja qualitativ hochwertigen Output haben und nicht gestreichelt werden in Anführungszeichen. Ne? Und die bauen aber jetzt ja nur wiederum Zeug, das genau dazu da ist, um jetzt mal bei dem Streicheln zu bleiben, um dich zu streicheln. Da wird ja stellenweise auch hervorgehoben, dass das therapeutisch irgendwie sinnvoll sein könnte. Also in Wirklichkeit ist da ganz vieles, was da passiert, gehört eher ins Rotlichtviertel wie in die Therapie. Wobei wir da dann auch schon über Therapie sprechen können, aber das ist ein anderes Thema. Aber das sind ja ganz andere Voraussetzungen. Also bei dem einen sitzt ein großes Team und ein KI-Unternehmen an und das andere ist eine Plattform, wo die irgendwelche Modelle hingeschmissen haben und dann sitzen da, wie soll ich sagen, Hobby-Creator in Anführungszeichen auf so einer Plattform und basteln da Personalities auf Basis dieser LLMs, die die da haben. Und das kann natürlich vollkommen entgleisen. Also das kann Teenager und auch durchaus erwachsene Menschen mal in so ein Rabbit Hole reinführen. Also ich habe verschiedene dieser Plattformen ausprobiert und mit verschiedenen von diesem Zeug rumgespielt und man kann da mal ganz schnell irgendwie auf einmal 2 Stunden an so einer Konversation sitzen und streitet dann mit so einer strunzdummen künstlichen Personality, die unter Umständen, wie ich dann hinterher in diesem einen Fall festgestellt habe, ein Teenager gebastelt hat mit halt den Bordmitteln von diesem Ding.
Genau.
Und da ist ja null Oversight.
Da ist null Oversight, aber es ist auch bei den großen Tech-Konzernen null Oversight drin. Also du hast halt quasi die Tech-Konzerne, die diese Grundmodelle und insbesondere Consumer-Anwendungen. Und ich finde das immer so ein bisschen abstrus, dass wir in einem unternehmerischen Kontext ständig über ChatGPT reden. Nochmal, Freunde der Nacht, ich liebe diese Tools. Mein ganzes Leben ist damit besser, geiler und besser geworden. Und ich liebe diesen Job, den ich seit über 20 Jahren für euch machen darf. Nur in Realität ist ChatGPT Klon, das sind Consumer-Tools. Und jetzt überlegen wir uns doch mal, ja, hier, also ich habe ja immer 2 schlagende Herzen. Mein Herz schlägt für die Dachtenwelt und natürlich ich bin und bleibe eine kleine Marketing- und Sales-Maus. So, meine größte Herausforderung als Chief Sales ist was? Retention. Retention, Retention, Retention. Es ist viel teurer, neue Kunden zu akquirieren, als den aktuellen Kunden zu halten, ist es immer billiger. Ich muss also nicht nur auf Neukundenakquisezahlen achten, ich muss immer auf die Retention achten. Ich muss immer gucken, dass die Leute bei mir bleiben und weiter bei mir einkaufen. Bei einem Abo-Modell dürfen die ja nicht kündigen. Das ist der Pain of my existence. Wenn die Retention im Abo-Modell mir um die Ohren fliegt, verliere ich meinen Job. So, also Retention. Retention am Consumer-Tool. Das heißt, ich muss doch bitte, Gottes Willen, jeden Feature-Release, jedes Neue, alles darauf bauen, dass du, lieber Jochen, möglichst viel Zeit heute auf deinem Lieblings-Consumer-Tool verbringst. So, was mache ich? Ich versuche quasi, dass ich unersetzbar für dich werde. Das ist definitiv mit den AIs, kann das relativ LLMs relativ schnell passieren, weil geiler Scheiß. Auf der anderen Seite muss ich dafür sorgen, dass du dich auch wohlfühlst, wenn du mit mir hier arbeitest. Also muss ich mir auch solche Features einfallen lassen, bis hin zu einem Persönlichkeitsding. Dann habe ich natürlich nochmal sowas wie Character AI oder solche Geschichten, wo andere Leute sich auch denken, geil, also ich will ja den Jochen als zahlenden Kunden gewinnen. Und Character AI ist im Prinzip die LLM-Variante von OnlyFans. Das ist genau das Gleiche, ne? Zurück zu Retention-Überlegungen. Und das finde ich so ein bisschen abstrus, dass wir das irgendwie in dieser Diskussion, also ich meine, da redest du mit Unternehmen, die genau im anderen Meeting, wo wir über Data- und KI-Strategie sprechen, das Retention-Meeting haben und denken, nee, Kinder, wir müssen alle am gleichen Tisch sitzen. Aber das ist das, was da so hinten runterfällt. Ich habe ganz, als Custom-GPTs ganz frisch rausbekommen sind, haben mich Zahlen erreicht, da war die Custom-GPTs so 6 Wochen alt. Manchmal übermitteln so Buschtrommeln und Brieftrauben, landen dann so Zahlen bei mir. Und da hast du gesehen, was der höchste Anteil von den damals frisch releaseden Custom GPTs ist. Ja, Freunde, was wird denn wohl der höchste Faktor gewesen sein? Für was wurden die meisten Custom GPTs gebaut? Fake Girlfriends. Wir hatten einen Peak in den Custom GPTs, dass 90% der Custom Gs im Early Release Fake Girlfriends waren. Ja. Natürlich skurril, besonders in der skurril, wo wir beide ja auf diese Sachen aus einer Unternehmensperspektive drauf gucken, uns darüber Gedanken machen, wie kriegen wir das im produktiven Einsatz, wie machen wir die Abteilung XY besser, wie können wir das Personal unterstützen, Human First, nicht AI First, wie kriegen wir Skalierungseffekte rein, wie kriegen wir vernetzte Informationen hin. Ja, aber das sind doch nicht die Diskussionen, die ein Consumer-Tool sich überlegt, der sich überlegt, ich möchte die bestmögliche Retention, der Leute sollen möglichst lang ihre $20 zahlen. Und das dürfen wir bei der Diskussion über Gen AI nicht ausblenden, dass wir da zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten teilweise balancieren müssen und als realistisch halt auch diese Gedanken mal machen müssen. 3 Schritte retour. Warum? Deswegen ist ja unter anderem, warum mehr Profis quasi eher Anthropic und Claude schätzen, weil die Releases bei Anthropic mehr, obwohl es ein Consumer-Tool ist, sehr viel mehr businessgetriebener sind, mehr für den professionellen Einsatz nutzbar sind, als die Releases, die wir in den letzten Monaten und auch insbesondere jetzt nach diesem Drama mit der VO-Persönlichkeit, als wir sie bei OpenAI gesehen haben. Nur aus einer puren Consumer-Perspektive. Warum nicht? Das soll sich doch gut anfühlen. Das soll doch mein persönlicher Assistent sein. Es soll sich doch alles merken, was ich mit dem interagiere. Es sind aber 2 sehr unterschiedliche Positionen, die wir hier irgendwie ins Gleichgewicht bekommen müssen. Zusammen mit diesem Ganzen, wo wir ja eigentlich heute einmal hersprechen gekommen sind, scheinbaren Frankenstein-Modus der AI-Researcher, dass wir scheinbar nicht immer so genau wissen, was wir hier tun, wissen wir schon, aber dann erforschen wir es nachher einfach der Sorgfalt halt nochmal. Und seid immer vorsichtig, wenn voll echte Vollprofis 5, 10, 15 Jahre plus sagen, sie wissen was nicht. Das ist ein anderes, als was du nicht weißt. Wenn ich sage, ich weiß was nicht, dann heißt das auch, ich habe im Zweifelsfall keine einfache Antwort. Oder ich starte wieder einen Monolog von 10 Minuten.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass man diese LLMs mit stellenweise immer anspruchsvolleren Aufgaben füttert. Ne, ihnen gibt. Und wir diskutieren immer so Sachen wie so, verstehen sie unsere Welt? Ne? Da sind wir ja auch noch so in so einem Bereich denken, ob sie unsere Welt verstehen. Und bei diesem Thema World Modeling, da ist jetzt vor kurzem ist was gekommen mit diesem Bag of Heuristics. Wo ordnen wir denn das ein? Also wir haben jetzt gerade eben festgestellt, okay, denken tun die KIs nicht wirklich, nicht in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen. Jetzt sprechen wir aber darüber, verstehen sie unsere Welt oder das, was um sie herum vorgeht? Und dann gibt es dieses Forschungspaper mit dem Sack voller Heuristiken. Was passiert denn da? Was wurde da erforscht?
Also die Idee war, dass man rausfinden wollte, wie löst so ein LLM ein Matheproblem? Also das war die eigentliche Forschungsfrage. Also wie löst ein LLM, was per se ja eigentlich keine Mathe-Algorithmik kann, also nicht Mathe rechnen kann, um genauer zu sagen. Deswegen nennt sich das Paper auch Arithmetics Without Algorithms. Also kurzum, wie würde ein Dreijähriger ein Matheproblem lösen? Weil der hat ja keine Ahnung, wie Rechnen geht. So. Ja, Forschungsstand, genau wie so ein Dreijähriges. So. Der Bag of Heuristics. Falls ihr nochmal eine Muße seid, lest doch einfach mal wieder Kahnemans Schnelles Denken, Langsames Denken. Da kommt der Begriff der Heuristik auch schön ausführlich her. Auch der Begriff der Heuristik kommt aus, richtig, der Psychologie. Heuristischen kennen wir als menschliches Gehirn, als auch unter anderem schnelles Denken, Abkürzungen, damit wir eine Entscheidung treffen können. Langsames Denken, wir denken tief drüber nach. Also wir haben auch in der Psychologie und in der Biologie genau das gleiche Problem wie bei den AIs. Und jetzt haben wir also ein lustiges Paper, was eben jetzt gezeigt hat, die These, und die These war davor da, sonst wären die nicht auf die Forschungsfragen kommen. Die These stand von Anfang an im Raum. Wenn das Ding nicht rechnen kann und keine Mathe kann, wie löst es das? Also wird es irgendeinen Workaround finden. Und genau das ist der Bag of Heuristics. Es hat quasi aus anderen Varianten irgendwie sich eine Welt zusammengebaut, dass es diese depperte Rechenaufgabe lösen kann. Und das nennt dieses Paper eben Bag of Heuristics. Und eigentlich ist das fast, so schlimm das klingt, fast näher dran an uns. Es ist nur, und das ist jetzt der Unterschied. Da kommt auch diese Aussage, warum die Modelle so gut sind wie ein Dreijähriger oder eine Dreijährige oder eine Vierjährige. Denn wenn du mal rechnen gelernt hast, dann graufst du auf die Rechenlogik retour, aka die Algorithmics of Arithmetics, um euch fancy zu machen, rechnen. Und damit rechnen, selbst egal welchen Rechenweg du im Kopf jetzt hast, ob du 5 plus 3 mit den Fingerchen rechnest, mit dem Taschenrechner in dem Handy oder keine Ahnung, bis pur im Kopf rechnest, wir kommen alle zu dem Ergebnis 8, hoffe ich zumindest. Während diese Rechenregeln, weil sie das Modell ja so nie gelernt hat, keine Algorithmik kennt, weil sie sich einen Workaround zusammengebastelt hat aus lauter Fragmenten, um hoffentlich auch dabei draufzukommen. Und sei es, dass es vielleicht ein Bild gefunden hat, wo 5 plus 3 draufsteht und da steht dann 8 drauf. Und das ist eben genau dieser Effekt, was in diesem Paper quasi mal erforscht worden ist. Und jetzt kommt es zu diesem, die These stand vorher im Raum, dass wir davon ausgegangen sind, dass das nicht hinhaut und dass das einen Weg findet. Also wir wussten das, dass das so nicht funktionieren kann, wie der Mensch rechnet oder die klassische algorithmische Maschine. Und jetzt kommt, das Paper hat nur bewiesen, dass wir mit unserer Annahme richtig liegen. Und das ist diese Skurrilität, die manche Leute nicht nachvollziehen können, wenn wir die Sachen erforschen. Weil wir beweisen momentan ganz viele Dinge mit Papern, die Leute, die sehr lange diesen Job machen, so wie ich, immer als Arbeitshypothesen im Raum stehen hatten, nur wir hatten nicht gut genug Modelle und wir hatten nicht genügend Compute, um unsere Arbeitshypothesen, die wir haben, einfach gegenrechnen zu lassen. Und das ist halt für die Leute sehr skurril. Aber nochmal, diese Hypothesen stehen teilweise seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten im Raum, wenn es ganz alte Sachen sind. Also deswegen, ja. Hilft es so ein bisschen, was da passiert ist mit unserem lustigen Bag of Heuristics?
Ja, ja. Es ist ja auch, also man hört das ja manchmal auch so als Laie, dann geht durch die Presse auf einmal, irgendjemand hat ein uraltes mathematisches Problem gelöst, irgendeine alte Gleichung. Das passiert ja auch in Anführungszeichen außerhalb der KI-Welt.
Ja, oder einfaches Beispiel. Ich durfte damals auf einem Paper auf dem ETH-Superrechner rechnen. Wir schreiben das ja wahrscheinlich 2002 oder sowas. Ich habe weil meine Studenten, ich dann gemeint habe, das Paper hat irgendwie über 2 Wochen gedauert, das durchzurechnen. Und meine Studenten haben mich irgendwann gefragt, dann rechne es doch jetzt nochmal heute. Und daraufhin habe ich es 2018, 2019 nochmal gerechnet. Und jetzt sind wir quasi wirklich harte, knackige 20 Jahre später. Was damals 2 Wochen gedauert hat, dauert heute 0,8 Sekunden. So, was ist der Unterschied? Die Compute-Leistung, Freunde, danach. Das heißt, das Paper ist nicht besser oder schlechter und ich habe damals Trading-Signale vom New York Stock Exchange gerechnet. Das war einfach für damalige Zeiten eine Masse an Daten, was heute eine Fingerübung ist. Ja, unterschätzt nicht, dass viele Sachen, die für uns in der Theorie im Raum standen, wir einfach nur nicht die Rechenleistung davon hatten, das durchzurechnen und damit irgendwie eine Beweisführung zu fahren für unsere Hypothesen, dass das so ist. Und in dem Fall halt konkret ein Paper nochmal zu rechnen. Das ist einfach so. Ja? Also wenn du halt die Masse Daten, die du heute verarbeiten kannst, ist halt ganz eine andere, als du sie vor 3 Jahren verarbeiten konntest. Und vor 20 erst gleich dreimal.
Gehen wir davon aus, dass solche Heuristiken dann, also ist das ableitbar, dass die dann auch bei anderen Problemen zum Einsatz kommen?
Ja, also diese Heuristiken werden dieses Eigenleben, was das Deep Learning, das neuronale Netz, also bleiben wir mal beim Deep Learning, weil das neuronale Netz zwischenzeitlich so ein bisschen, hat ja weniger Hidden Layers, das Deep Learning und insbesondere die LLMs haben, ja, es gibt ein ganz spannendes Paper, das mich jetzt nicht überrascht hat, aber ein paar meiner mehr Tech-IT-Leute komplett aus dem Boden abfallen lassen. Es ist lustig, wenn du den gleichen X-Thread von 6 verschiedenen Leuten auf einmal hintereinander bekommst und die alle total entsetzt sind. Und pass auf, was passiert? Man hat das eine Modell, ich suche euch das Paper nochmal genau raus, aber es waren 2 unterschiedliche Large-Language-Modelle und man hat dann identifiziert, dass in beiden Large-Language-Modellen, die A von unterschiedlichen Firmen gebaut worden sind, auf unterschiedlichen Datensätzen, einmal die Hidden Layer 9 in dem einen Modell war, die Hidden Layer identisch 20 im anderen Modell war. Mir wird das jetzt also geschickt, ich so, ja klar, das muss ja so sein. Warum muss das so sein? Naja, schlicht und einfach. Wir würden uns nicht unterhalten können, der liebe Jochen und ich. Ihr würdet nicht zuhören können, was ihr hoffentlich immer noch tut. Wenn wir nicht uns darauf geeinigt hätten, dass das, was wir hier sprechen, Sprache ist, Deutsch mehr oder minder richtig, mehr oder minder grammatikalisch sauber, das ist der Code der Sprache, den wir einfach nur exekutieren. Und damit, und jetzt sind wir uns ziemlich sicher, Jochen und ich kommen aus unterschiedlichen Elternhäusern, unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Unis gesehen, unterschiedliches Leben geführt. Trotzdem können wir zwei uns ganz easy unterhalten und werden im Zweifelsfall auch ganz bestimmte Dinge ähnlich im Hirn hinterlegt haben. Das ist bei den LLMs nicht anders. Und das ist halt so dieses, ja, das ist besser so. Deswegen ja, diese Heuristik wird ähnlich oder fast identisch überall so vorhanden sein, was damit zu tun hängt, dass die LLMs eben den Code der Sprache geknackt.
Okay. Was das Thema Weltverständnis oder Ähnliches angeht, also ich kriege das ganz oft zu hören, wenn man sich das Zusammenspiel zwischen KI und Robotics anschaut und dann ja die in der Lage sein müssen zu verstehen, wie etwas funktioniert, wie unsere Welt funktioniert. Wo bewegen wir uns denn da im Moment? Ist das was Ähnliches?
Das ist quasi the same but different. Wir haben unterschiedliche Aspekte, die uns in den aktuellen Modellgenerationen für des LLMs fehlen. Sei es die verschiedenen Varianten der Erinnerungsfunktionen, sei es das Weltverständnis, sei es das Experience Learning. Das ist alles irgendwie Teil der großen offenen Flanken, Kontextualisierungen über hinaus, sonst irgendwas. Also alles Themen, die noch aktuell ungelöst sind. Und diese Weltmodellfrage, die aktuellen LLMs in ihrer Dichtheit und der Kompression haben natürlich ein bestimmtes Weltverständnis. Deswegen haben sie auch eine Art wie politische Orientierung. Deswegen haben sie Werte und Moral irgendwie und Ethics dahin hinterlegt. Aber diese Weltinteraktion ist halt eine Weltinteraktion, aber sie beeinflussen die, wir wissen, aktuell beeinflussen die Weltinteraktionen die Modelle nicht wirklich, weil erst wenn wir quasi in einem neuen Retraining oder in den Schichten, die außerhalb des LLMs liegen, können wir ihnen Welterfahrungen zugrunde geben, aber sie passieren noch nicht innen drin, so wie der Mensch ja quasi durch seine Welterfahrung sein eigenes kognitives Erfahren, seine Intuition, aber auch seine emotionale Entwicklung ja quasi weiterentwickelt, das haben die Modelle aktuell nicht. Und das ist immer so ein bisschen die Frage, wo ist dieses Weltmodell jetzt? Auch zurück, das ist eine sehr, sehr philosophische Frage. Aber gerade können sie halt eben keine Welterlebnisse haben, weil selbst wenn jetzt der Computer, der Roboter die Welt sieht, dann sieht er die Welt. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass dieses Weltverständnis aus dem Computer quasi wirklich langfristig in alle anderen Modelle dann hinterlegt wird. Also der Computer sieht von mir aus die Welt, daraus kann er bestimmte Dinge ableiten. Aber dass du ein komplett abstraktes Modell in irgendeinen beliebigen Roboter reinfügst und der jetzt weiß, wie deine Geschirrspülmaschine auszuräumen ist, jo, könnte sein, wenn er die Anleitung dahinter findet. Aber ansonsten eher weniger.
Okay. Das heißt, wenn wir uns dieses Ding da hier, der Figure One und Co. angucken, diese Interaktion, die wir mit der Welt ausführen, hat quasi keinen Einfluss auf, wie soll ich sagen, auf das Innenleben vom LLM. Also ich kann ja beispielsweise, wenn ich nehme jetzt mal aus meiner eigenen persönlichen Welt, wenn ich mit dem Ding arbeite, er gibt mir zwar Antworten, aber er nimmt ja nichts von dem auf in
wenn du die Form. Erinnerungsfunktion nicht anhast, dann nimmt er nichts auf, ja.
Aber trotzdem diskutieren wir ja auch darüber, dass das mit meinem Input und mit dem, was ich, meinem Output wiederum, die LLMs trainiert werden. Also irgendwas.
Ja, aber das ist der Data Storage, dass ich deine Chats leer ziehe und die danach in dem nächsten Retraining-Thread verballer. Das ist ein anderer technischer Schritt.
Okay, weil das ist, glaube ich, das, was gelegentlich auch zu dieser Illusion führt, dass die lernen, aber da wird einfach in Anführungszeichen der Textfile extrahiert und dann weiterverarbeitet. Da passiert kein kontinuierliches Lernen in dem Sinne. Das ist immer so diese Gefahr, wenn man über Reinforcement Learning und die KI lernt, spricht so der Laie sitzt da und denkt sich, okay, ich sag dir ja was, die merkt sich das und dann hat sie daraus gelernt. Das ist natürlich Blödsinn.
Das ist totaler Schwachsinn. Ansonsten würde der Spaß des Retrainings eines neuen Modells nicht mehrere 100 Millionen Euro kosten.
Genau. Und aus dem gleichen Grund ist es auch ziemlich blödsinnig, sich zu denken, dass der Roboter, wenn er irgendwas ausführt, daraus irgendwas lernt und irgendwas was mitnimmt.
Und jetzt kommt es dazu, aktuell stellen wir fest, dass Modelle, die Reinforcement Learning, also Large Language Modelle, die Reinforcement Learning implementiert haben, adaptiver sind zu dem Lernen aus der Interaktion. Und da hört jetzt mein Satz auch schon auf. Wir wissen nicht, wie stark das ist. Wir wissen nicht, ob das irgendwie langfristig ab- oder mittelfristig abrufbar ist. Sorry, es gibt großartige Kollegen, da du brauchst momentan zum Beispiel für ganz bestimmte Anwendungen feingetunte Modelle. Wenn das nur aus der Interaktion in deinem Chat lernen könnte, warum sollen wir irgendwas feintunen? Hä? Warum bräuchten wir einen Rack, den jedes Unternehmen braucht, wenn das Ding doch angeblich lernt? Also sorry, nee. Aber das ist genau diese deterministische Trivialisierung eines der komplexesten Felder. 100 Seiten Mathematik. Aber es lernt doch. Nein, tut es nicht. Du hast die Erinnerungsfunktion an und wer die immer noch anhat, hat den Schuss immer noch nicht gehört. Nee, es ist eine Personalisierungsfunktion. Nix Ende der Banane.
Ja. Sieht man relativ eindrücklich, wenn man sich mit diesen komischen KI-Chatbots, KI-Freundinnen-Gedöns beschäftigt. Da gibt es welche, die haben, die legen diese Memory offen, weil sie diese Persönlichkeit, die mit dir spricht, diese künstliche, weil sie die personalisieren. Und damit du diese Personalisierung anpassen kannst, legen sie das offen und sagen, hier, das weiß sie über dich, das hat sie sich
extrahiert aus deinen Chats.
Extrahiert, genau. Und da wird jeweils immer ein Textstring extrahiert, wird abgelegt und dann greift die KI, wenn sie wieder mit dir interagiert, eben auf das zurück, analysiert das und entscheidet, was in diesem Kontext jetzt gerade passend ist und mit einfließen kann. Das ist kein Lernen, die hat nichts gelernt, die wird auch nicht irgendwie, das ist ganz lustig, wenn man dann reingeht, es gibt User Groups, zum Beispiel, wie hieß das Ding? Replika, gibt es User Groups, die sich darüber unterhalten, wie sie ihre KI verbessern. Und da sind ganz viele sind unterwegs, die denken, ja, wenn ich ganz oft mit der spreche, dann verändert die sich und ihre eigene Persönlichkeit. Und sie verstehen einfach nicht, dass das einfach nur diese Textstrings sind, die in diesem Memory abgelegt werden und dann einfach wieder zurückgespult werden. Die haben irgendwie so die Vorstellung, dass da magisch irgendwas vor sich hin wächst und lernt. Und das passiert halt einfach nicht. Das
Problem hat aktuell noch niemand gelöst.
Aber dann
das wäre eine Firma, die sehr viel Geld hat und bekommt.
Das denke ich auch, weil dann würde sich die KI ja quasi selbst trainieren. Ne?
Richtig, und da sind wir halt einfach noch nicht.
Das sind wir nicht. Wir können nicht einfach dadurch, dass wir mit ihr sprechen, sie kreieren, sondern wir produzieren damit Output. Der Output wird gezogen und wird dann später von Wissenschaftlern zum Training verwendet. So funktioniert das. Aber dann lass uns doch vielleicht so als letztes Thema jetzt noch, wir sind schon langsam in die Stunde rein, über dieses Thema Emergenz und emergente Fähigkeiten sprechen, weil das ist was, das in der Anfangszeit der LLMs ganz schlimm herumgewabert ist. Da gab es dann so LLMs, die auf einmal angeblich Sprachen konnten, die sie vorher nicht gelernt hatten. Und ich dachte mir, ja, Sprache ist Muster, was habt ihr für Probleme, aber egal. Und dann man gesagt hat, so, oh ja, die da tauchen auf einmal Sachen auf, die ihnen niemand beigebracht hat, was wiederum ja so ein Beweis, in Anführungszeichen, von Intelligenz wäre. Was ist das? Also was passiert da genau? Was betrachtet der Wissenschaftler tatsächlich als emergente Fähigkeit? Oder gibt es den Begriff vielleicht gar nicht und irgendjemand hat den rausgeworfen? Ordne das doch mal ein bisschen ein für uns.
Also die Emergenz gibt es natürlich, die gibt es besonders in anderen Wissenschaften. Die Emergenz, zwei Dinge, die scheinbar in der Zahnbassen machen, was Neues. Also wir wären ohne Emergenz in der Biologie alle nicht hier. Just saying. Bitte, bitte den Rest Ihrer Visualisierung selber. Es gab einen langen Streit, dass die Mathematik nicht zur Emergenz und quasi fähig ist. Dann haben wir ein Stück Bilderkennung, noch ein Stück Bilderkennung geschmissen und haben auf einmal versehentlich Bildgenerierung gehabt. Das ist echte Emergenz. Das heißt, du hast zwei Sachen, die eigentlich in dem Fall ein Stückchen Bilderkennung mit noch ein bisschen Bilderkennung und ein bisschen Text. Und auf einmal können wir Bilder erzeugen. Strange. Das ist die Mathematics of Emergenz, die wir im Bereich von AI in den letzten Jahren immer wieder und immer wieder erlebt haben. Und deswegen, da kommt der Begriff eigentlich auch her, nämlich, dass die Modelle Fähigkeiten entwickelt haben, die außerhalb Grundkonstruktionen waren von dem, wofür wir die Dinger gebaut haben. Kurzum, du hast ein Modell gebaut, das ein Bild erkannt hast, das assemblest du mit einem anderen Modell, was Bild erkannt hat, und weil du eine andere Eingabemaske haben wolltest, hast du das kombiniert im Ensemble mit, dass du mit dem Text reingeben kannst. Und auf einmal hat Google einen Bildgenerator gehabt. So. Also, das ist sehr trivialisiert, aber genau so ist es entstanden. Also, das ist die Mathematics of Emergence. Und die Idee war natürlich am Anfang, Achtung, Idee, naja, wenn das so ist, kann es Dinge eigentlich auch entdecken, die emergent sind, also echte Emergenz. Und es ist nicht Kreation von neuen, unbekannten Möglichkeiten, sondern echte Emergenz. Und das ist ein bisschen so eine Streitfrage, weil die echte Emergenz ist wirklich unseen, unheard of. Oder waren wir als Menschen einfach nur zu dumm? Also, um es mal so rum zu sagen. Gehen wir zwei Stufen zurück und wir möchten einen Datensatz mit einem Terabyte, der nur aus strukturierten Daten, Zahlen besteht, analysieren. Den kann ich ausdrucken, aber da werden wir mit dem 1 Terabyte Daten nicht glücklich. Wir können das als Menschen nicht analysieren. Ist jetzt, wenn ich einen klassischen, einfach nur Algorithmus der Statistik da drauf schmeiße und das damit analysiere, ist jetzt die Maschine auf einmal emergent geworden, weil es Fähigkeiten hat, die ich auf den 1 Terabyte Datensatz nicht anwenden kann? Ich glaube nicht, dass wir das als Emergenz bezeichnen möchten. Und das ist so ein bisschen dieses Schräge. Es gibt klar Sachen, die wir unter Emergenz zusammenfassen. Aber das andere ist eigentlich aus dieser Emergenz, also die mathematische Emergenz in AI, haben wir eine sogenannte Combinatoric Explosion. Denn wir rechnen ja hier mit Milliarden an Parametern, mit Hochmathematik und dadurch entstehen Kombinationen, die wir davor nicht gekannt haben. Ich bleibe bei meinem Standardbeispiel. Ich kann sehr, sehr gut kochen. Ich kann auch auf Sternenniveau kochen, aber ich werde nicht auf dem Kreativitätsniveau eines Sternekochs kochen können, der Sachen miteinander kombinieren kann. Auf die Idee komme ich, verdammte Hacke, einfach nicht. Denkt an dieses Aufkommen der Molekularküche. Ja, großartig. Euer geiler Scheiß. Und das ist halt echt so dieser Durchbruch. Aber ist das jetzt Molekularküche Emergenz oder einfach nur eine Kreativität an Kombinationen, die wir davor noch nicht gesehen haben? Und weil wir mit den Large Language Modellen, du kannst damit neue Algorithmen bauen, da sind wir einfach noch nicht auf die Idee gekommen. Das ist aber die Frage, sind wir noch nicht auf die Idee gekommen oder sind wir halt einfach nicht schnell genug, weil wir gar nicht die Rechenleistung haben, zurück zu dem 1 Terabyte Daten. Und ich bin Team geil, aber das ist keine echte Emergenz, weil das ist sehr viel durchgreifender und wir haben die Emergenz in der AI-Forschung eben gesagt, zurück zu zwei Bilderkennungen. Und ein bisschen Text, Bildgenerierung, das war crazy stuff. Weil das wirklich drei Systeme waren, die nicht dafür gebaut waren. Das ist was anderes, als ein LLM dafür benutzen. Und das ist cool, die Combinatoric Explosion quasi zu nutzen und zu sagen, haben wir ja auch in der Pandemie gesehen, Durchbruch in der Impfforschung, sonst wären wir nicht so schnell in den Impfstoff gekommen. Ob das jetzt emergent ist, zurück zu, das ist wieder mal eine dieser philosophischen Fragen, aber diese emergenten Fähigkeiten des LLMs, sehe ich aber unglaublich clever genutzte Möglichkeiten für diese Explosion in den Möglichkeiten. Ja, würde ich das jetzt als Emergenz bezeichnen? Nein, kann man das so bezeichnen? Theoretisch ja, aber echt emergente Fähigkeiten haben die aktuelle Klasse der LLMs nicht. Achtung, Nebenbedingung. Wer weiß, wer da morgen irgendwas entwickelt, geilen Scheiß mit dem LLM mit was anderem kombiniert und dann haben wir wieder Mathematical Emergence und haben coolen Stuff. Das kann natürlich sehr wohl passieren und dieser Podcast kann dann schon veraltet sein. In 3 Tagen oder auch in 3 Jahren, you will see. Aber zurück zu viel dieser Sachen sind eben ein bisschen philosophischer, beziehungsweise zurück zu, aber das ist so ein bisschen, deswegen nein, würde ich sagen, die Dinger haben emergente Fähigkeiten. Nope. Trotzdem können sie weit über dessen, zurück zu dem Beispiel mit den 1 Terabyte Daten, liegen, was wir so händisch auch tun können. Ja, aber ich kann auch händisch kein Auto zusammenbauen und habe die Industrialisierung dafür gebaut.
Ja, ja. Ich versuche das jetzt gerade nochmal, also unsere Diskussion jetzt nochmal so ein bisschen zu vereinfachen zum Abschluss. Weil im Prinzip haben wir jetzt ja darüber diskutiert, ob LLMs wirklich etwas ganz Neues schaffen können oder ob sie einfach nur durch die Kombination von den vielen verschiedenen Möglichkeiten, die wir als Mensch mit unserem A, Gehirn, B, technischen Möglichkeiten, um unser Denken zu erweitern, nicht sehen können, etwas Neues schaffen, indem sie bereits bestehende Möglichkeiten miteinander kombinieren. Das ist ja auch so diese zentrale Frage zum Thema, was kann KI in der Forschung bewirken? Kann sie wirklich irgendwie in Anführungszeichen die Welt, die Erde und die Gesellschaft retten, wie es die großen KI-Marketing-Highflyer versprechen aus der Big-Tech-Welt? Die sagen, ja, das mit der Klimakatastrophe, das kriegen wir alles in den Griff, da setzen wir eine KI irgendwann drauf und dann hat sich das von alleine erledigt. Das ist es. Die KI ist nicht wirklich in der Lage, etwas vollkommen Neues zu schaffen, aber sie hat eben so viele Möglichkeiten durch die Kombinatorik von bereits Bestehendem, dass man da mathematisch gesehen etwas Neues schaffen kann, eine neue Möglichkeit entdecken kann, die theoretisch schon da war die ganze Zeit, wir haben sie aber einfach nicht gesehen.
Genau. Und das ist halt auch, wo diese Ideen von Emergenz und Genius Machines herkommen. Klar, weil wenn du diese Maschinen hast, noch dazu ein paar Leute, die da wissen, was sie vielleicht mit damit tun oder auch nicht per Zufall und alle diese Dinge benutzen, dann haben wir vielleicht ein paar mehr coole Ideen auf dem Tisch liegen. Und das ist halt das, weil du halt die Dinger richtig benutzt, halt auch wirklich coole Sachen damit machen kannst und ganz neue Sachen damit denken kannst, die dir halt einfach im Zweifelsfall vorher nicht zugänglich waren. Genau das.
Ist ja vergleichbar mit dem, was ich als Journalist mache. Ne? Ich sage dem, generiere mir bitte irgendwie 20 tolle, lustige Überschriften für irgendwas. Und dann kombiniert das Ding halt irgendwelche Sachen zusammen, die mir nicht eingefallen sind. Ist ja jetzt, wenn man es noch eine Stufe weiter runterbricht, genau dasselbe. Nur jetzt eben nicht auf so einem hohen wissenschaftlichen Aspekt, wo man erwartet, irgendwelche wissenschaftlichen Durchbrüche genau. damit zu erzielen. Ja. Alles klar. Ja. Also theoretisch wollten wir jetzt noch über Googles neues Gemini und die Memory-Funktion sprechen. Dann sprengen wir aber vollkommen den Rahmen. Ich glaube, wir bedanken uns bei unseren ZuhörerInnen, dass sie unserer philosophisch-mathematischen Diskussion so lange gefolgt sind und hoffentlich auch etwas Schönes und Neues für sich selbst mitnehmen konnten, dadurch, dass wir hier bereits bestehendes Wissen miteinander kombiniert haben und auf euch losgelassen haben.
Genau. Heute mal quasi die Praxis ein bisschen indirekter, aber vielleicht auch einfach so als Idee. Es ist nicht gemein, wenn ich immer wieder oder auch Kollegen von mir und Kolleginnen von mir sagen, es ist ein bisschen komplexer, als ihr denkt. Das, glaube ich, hat diese Folge, glaube ich, auch so ein bisschen gezeigt. Es ist halt auch irgendwo eben Mathematik, es ist Philosophie, es ist halt doch eine sehr große Wissenschaft und bleiben wir bei Effie Briest. Es ist ein weites Feld, ein weites Feld.
Wunderbar, dann überlassen wir das Schlusswort Effie Briest und verabschieden uns in den Äther. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.